Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between. Wir begrüßen euch alle ganz, ganz herzlich zu Faith and Pixels, eurem Podcast, der Gaming und Glaube miteinander verknüpft. Mit im imaginären digitalen Studio sind, wie fast immer, meine beiden lieben Kollegen, der Ruben und der Maxi. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Halli, hallo und Hallöchen. Schön, euch zu sehen. Schön, zu euch sprechen zu dürfen, liebe Zuhörerschaft. Zuhörerinnenschaft. So viel Zeit muss sein.
Ja, so sieht's aus. Gäste und Gästinnen oder so.
Gästinnen, ne? Menschen, Tiere, vielleicht hören es auch Tiere zu. Vielleicht gibt es auch Menschen, die das so zu Hause mit ihrem Aquarium zusammen hören.
Ja, genau, zum Einschlafen oder wie auch immer Cold Mirror das immer bei ihrem 5-Minuten-Harry-Podcast sagt, ne, zum Putzen, Entspannen und was weiß ich was. Schön. Ja, wir haben eine pickepackevolle Liste an Themen. Hier ein kurzer Überblick. Wir lassen die Level-Up-Konferenz ein bisschen Revue passieren. In einer Woche werdet ihr dazu unseren Live-Podcast hören, den wir live auf der Level-Up-Konferenz aufgenommen haben. Wir werden über eine News zum Spiel Blueprints besprechen und über meine Spieleindrücke von Anno 117 Pax Romana. Natürlich Streaming-Erfahrungen wie sonst auch. Und im Deep Talk geht es anlässlich meines Spiels The Darkest Files um Verständigung trotz Differenzen. Was bedeutet es eigentlich, einen Safe Space im digitalen Raum aufbauen zu wollen, sein zu wollen? Genau. Es geht los mit den News. Lieber Ruben, du warst Teil des Organisationsteams, das die Level-Up-Konferenz vorbereitet hat. Ist alles so gelaufen, wie du es dir gewünscht hast? Was sind deine Eindrücke, was sind deine Gedanken jetzt gerade in der Rückschau?
Ja, genau. Das war eine schöne Einleitung und eine sehr gute Frage. Also es ist auf jeden Fall nicht alles so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe, aber ich glaube, das ist genau richtig und gut so. Weil ich bin ja nicht der einzige Mensch, der das vorbereitet hat und ich bin vor allen Dingen auch nicht der einzige Mensch, der die Level-Up-Konferenz mit Leben gefüllt hat. Das, was am Ende dabei rumgekommen ist, war aber auf jeden Fall vor allen Dingen und als allererstes eine sehr heilsame Konferenz, würde ich sagen. Und das meine ich gar nicht charismatisch, sondern ganz bodenständig, weil ich das doch wieder mal erstaunlich fand und gleichzeitig erschreckend, wie es immer noch Thema ist, dass christliche Nerds mit ihrer Identität strugglen. Also das kam an ganz vielen Stellen, sowohl von der Bühne, aber auch in privaten Gesprächen, ist das sehr, sehr deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass es die Level-Up-Konferenz gibt, um christlichen Nerds zu sagen, es ist gut, dass es dich gibt. Weil viele Menschen das in ihren Gemeinden, in ihren Kirchen immer noch nicht hören. Im Gegenteil, vielleicht sogar Anfechtungen oder Anfeindungen erfahren. Und von daher war das so, würde ich sagen, der Geist, der Spirit dieser Level-Up-Konferenz und ja lustigerweise auch bisheriger Konferenzen. Also das reiht sich da ein in die, das wäre die vierte Level-Up-Konferenz, reiht sich da ein in die bisherigen Konferenzen, die wir gemacht haben. Und das war total wholesome im besten Sinne, weil es einfach, ja, es war wirklich Familie, die da zusammengekommen ist. Es waren Menschen, die gleiche Sprache sprechen, die sich verstehen in ihren Leidenschaften, aber auch in ihren Schmerzen, in ihren Dinge, die sie manchmal hinnehmen müssen und die ihnen aber nicht gefallen oder sowas. Und auch in ihren Struggles, auch in ihren Kämpfen. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie ehrlich vor allen Dingen auch damit umgegangen ist. Also ich hatte das Gefühl, da hat keiner sich versteckt oder gesagt, nee, ihr stellt euch mal nicht so an, so nach dem Motto, sondern es hat mich sehr beeindruckt, wie ehrlich und wertschätzend die Leute miteinander umgegangen sind. Gleichzeitig war es hochkarätig besetzt, also die christliche Gaming-Szene ist ja immer noch recht klein, aber da war alles dabei, was Rang und Namen hatte. Der Armin Josua hat ja von One of 500 erzählt, Philipp Bonin von der Nerd, der Daniel Schönke, ich will mal Schmidt sagen, aber Daniel Schönke hat von der MainQuest erzählt. Also das fand ich alles, genau, und auch die Seminare, das Gaming gemeinsam, das Zocken, das Essen, das war einfach, es war einfach schön. Es war einfach toll. Es hat mich enormst bestärkt in meiner Identität, in meinem Sein und darin, dass das, was ich tue, richtig und wichtig ist. Und ja, eine der schönsten Rückmeldungen war direkt einen Tag später. Da hat jemand geschrieben, so, die Level-Up-Konferenz ist jetzt vorbei, dann können wir in 2 Wochen uns ja wieder treffen. Und das war irgendwie, so ein bisschen war das Gefühl genau so, zu sagen,
Ja, das stimmt wirklich.
wann werden wir uns das nächste Mal treffen. Das war richtig
Ja.
schön. Genau, und auch, glaube ich, für uns als Projekt, als Faith in Pixels, wir hatten ja unseren Merch an, unsere Hoodies und T-Shirts und wir haben auch 2 Workshops gemacht, was, glaube ich, auch cool, dass wir auch da sein konnten und da
Auf jeden Fall.
unsere Note in das Orchester Level-Up quasi so mit einpflegen konnten. Doch, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch wirklich persönlich schon jetzt auf das nächste Treffen.
Ja, sehr, sehr schön. Wie gehst du rückblickend mit der Level Up um, lieber Maxi?
Wie gehe ich mit dir um? Also ich habe danach auch meinem Sohn erzählt, nächstes Mal bist du dabei, habe ich gleich gesagt. Und auch meinen Freunden, die auch Gaming interessiert waren und meinte so, ihr müsst unbedingt auch kommen. Wir brauchen euch da. Und ich glaube, also Ruben hat es schon so toll. Ich fand das schon klasse. Ich kam an, mein Auto ist vorher nicht richtig angesprungen und war da nicht ganz, ich glaube, kurz nach 6 war ich da. Ich wollte eigentlich um 6 spätestens da sein. Und wurde empfangen mit einem leckeren Cocktail. Ich glaube, ich habe da den Live Potion oder so bekommen. Und es gab was zu essen. Wir haben uns toll unterhalten und ich habe gut geschlafen. Aber ich wollte auch gar nicht so früh ins Bett gehen. Es war wirklich toll. Also, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich fand die Seminare auch super interessant, auch von den anderen. Dachte ich auch so, ach, schade, fast, dass ich auch ein Seminar anbieten muss, weil und darf und soll und also alles halt, weil ich dachte halt so, ach, die anderen haben mich auch interessiert. Also auch mit Lego, das fand ich toll, was der Jonas gemacht hat, aber auch die anderen, der Armin, mega. Also, ich muss auch sagen, also ich fand die Gemeinschaft super. Mir hat es mega gut gefallen. Ich glaube, es hat noch keiner gesprochen, dass es auch eine Taufe gab. Ne, das wollte ich auch nochmal sagen. Wie krass ist das bitte? Auf einer Level-Up-Konferenz eine Taufe. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, aber ich fand es auch beeindruckend, dass dann jemand sich taufen lassen hat. Die Location war mega gut. Also, was für ein Gebäude auch. Und die Leute total freundlich. Also, ich habe auch Bock. Also, wenn jetzt sagen, nächste Woche wäre wieder und ich hätte Zeit, wäre ich auf jeden Fall dabei.
Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Die Begegnungen waren einfach mega wertvoll. Es hatte einen tollen Spirit so, den man ja spüren konnte. Und die Menschen, die da waren, waren mit Herz und Seele einfach dabei. So in aller Kürze. Ja, so viel zu der Level-Up-Konferenz. Wie schon gesagt, gibt es in einer Woche den Live-Podcast. Genau, dürft ihr gerne mal reinhören, wenn wir über ja, die Bedürfnisse sprechen, die aus unserer Sicht die Gaming-Community gerade hat, was wir als Christinnen und Christen da beitragen können, um die positiv zu gestalten. Das ist so das Hauptthema und wir hatten auch ein paar Leute, die sich da rege beteiligt haben. Also es wird auf jeden Fall oder es ist ein sehr, sehr schöner Podcast geworden. Hört da gerne rein. Ja, kommen wir zu der News zu Blueprints. Und zwar hat der Tonda Ross, der Regisseur des Spiels, erklärt, dass es keine Fortsetzung geben wird von diesem doch Überraschungshit aus diesem Jahr. Und auch, dass Blueprints, das ja aktuell nur in einer englischen Version zur Verfügung steht, dass das auch nicht übersetzt werden wird, trotz des Erfolgs. Lieber Maxi, du hast das Spiel ja auch ein paar Mal im Stream gezockt. Wie hast du auf diese News reagiert?
Geschockt, ehrlicherweise. Also ich habe gedacht, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. Der Erfolg war doch da. Warum wird das denn nicht, also wenigstens übersetzt, wo ist das Problem? Das habe ich wirklich gedacht. Das kann doch nicht an den Kosten liegen. Ich habe jetzt nicht auf die Sales geschaut, wie oft das verkauft worden ist, aber ich meine, es ist ja in der Game of the Year. Ich glaube, als bester Indie ist es zumindest nominiert. Auch mit Clair Obscur. Weiß ich nicht. Also da habe ich wirklich gedacht, das kann eigentlich nicht sein heutzutage, dass ein Spiel nicht übersetzt wird. Und eine Fortsetzung, ja, ich glaube, es braucht es auch nicht unbedingt.
Okay.
Da habe ich lange überlegt, also vielleicht braucht es auch gar keine Fortsetzung. Aber in dem Stil würde ich gerne mehr. Also mit diesen Rätseln und dieses Roguelikige, auch wenn ich nicht der größte Rätselmeister bin, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, bin mittlerweile bei Day 70 oder 75 oder 80, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 80 mittlerweile. Und es macht wirklich Spaß. Also das ist, die Geschichte ist auch wirklich total spannend. Und ich glaube halt heutzutage, wo ist das Problem, das zu besetzen, dass noch mehr Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch können oder auch nicht wollen oder auch die Zeit auch gar nicht haben, das zu übersetzen, dann einfach auf Deutsch, Französisch, Chinesisch, Japanisch, egal. Also das ist doch dem Massenmarkt noch mehr zuträglicher. Spanisch habe ich nicht verstanden und ich verstehe es bis heute nicht. Als die
Ja.
News von dir gelesen habe, dachte ich auch so, irgendwie
Ja,
komisch.
also eine Begründung für die Nicht-Übersetzung ist ja in dem Artikel enthalten, und zwar, weil viele Rätsel wohl auf Wortspielen aus dem Englischen basieren, die man so in der Art nicht übersetzen kann. Und
Naja.
deswegen die Rätsel in einem viel, viel größeren Umfang überarbeitet werden müssen, um sie auf die jeweilige Sprache anzupassen. Aber so an deiner Reaktion merke ich, so ganz valide findest du dieses Argument eigentlich nicht.
Nein, weil ich meine, das würde ja dann für jedes Buch genauso sprechen. Ich denke an Harry Potter zum Beispiel auch oder Herr der Ringe oder ja, klar, im Original, manchmal sind die Sachen besser. Ich gucke auch sehr viel in Umu, aber ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eine Gum-Gum-Kanone ist auch cool und im Japanischen heißt es ganz anders. Also jetzt ganz ehrlich, komm, das kann auch kein Grund sein.
Ruben, was sagst du dazu? Hast du irgendeine Meinung?
Also ja, ich kann die Begründung eigentlich ehrlich gesagt schon verstehen auch. Also es gibt ja viele Spiele, die mittlerweile rein in Englisch veröffentlicht werden. Jetzt gerade habe ich Hades 2 durchgespielt jetzt auch tatsächlich.
Okay.
Und das ist ja nur in englischer Vertonung mit deutschen Untertiteln. Und das finde ich schon auch, also zum Beispiel, was so unterschiedliche Akzente oder sowas angeht, da gibt es im Englischen, glaube ich, einfach nochmal wesentlich mehr Variationen als im Deutschen. Und im Deutschen gibt es ja auch schon viele, womit zum Beispiel Hades 2 auch spielt. Oder ja, es gibt einfach so Redewendungen, die lassen sich nicht eins zu eins übertragen. Also ich kann jetzt, ich habe das Spiel ja selber nicht gespielt, vielleicht würde ich das dann besser nachvollziehen können, den Ärger darüber. Aber zu sagen, dass das Spiel so viel davon lebt, dass es mit Bildern spielt, die man halt nur als englischer Muttersprachler am ehesten versteht, kann ich jetzt erstmal in dem Spiel, in dem es ja hauptsächlich um Rätsel geht, das ist ja der Kern dieses Gameplays, kann ich das eigentlich schon erstmal nachvollziehen. Also ich kann es halt nicht nachvollziehen in dem Sinne, dass ich das Spiel gespielt habe und jetzt sagen kann, das ist Quatsch, die Rätsel sind so einfach, die könnte man ganz easy auf Deutsch übersetzen. Aber erstmal finde ich die Begründung so nachvollziehbar, so genau, weil es gibt einfach ja genauso im Deutschen ja auch manchmal so Redewendungen, die gibt es halt irgendwie nur in Deutsch und wenn man die eins zu eins auf Englisch übersetzen würde, könnte keiner was damit anfangen, weil er nicht weiß, was ist das denn so? Und ja, also ja, genau, Punkt.
Letzten Endes werden wir uns wahrscheinlich auch unserer eigenen Einschränkungen an dieser Stelle bewusst werden müssen, dass wir nicht entscheiden, wie es mit diesem Spiel weitergeht, und dass die
Leider.
Entwickler da eigene Entscheidungen treffen. Aber danke für eure Meinung zu diesem Thema. Kommen wir zu der dritten und letzten News. Anno 117 Pax Romana ist Mitte November erschienen. Ich habe es mir privat auf Steam gekauft. Und um dieses Spiel gab es schon vor dem Start auch schon so einige, ja, Kontroversen. Das Spiel wurde an ausgewählte StreamerInnen verteilt, die dann auch schon Feedback geben konnten und so weiter. Und ja, es gibt so verschiedene Themen, die da ja, zum Vorschein gekommen sind. Einmal technische Probleme von irgendwelchen
Okay.
FPS-Einbrüchen. Auch ich habe tatsächlich in meinem Spiel schon den einen oder anderen Bug entdeckt, dass ich zum Beispiel Quests nicht annehmen konnte, weil das Bild von dem Questgeber hin und her zittert und einfach nicht reagiert hat, wenn ich da drauf geklickt habe. Der Einsatz von KI-Bildern war eine Kontroverse, die es im Vorfeld gab. Und ein mangelnder Realismus in Bezug auf die Thematisierung von Sklaverei während des Römischen Reiches. Das waren so drei Kontroversen, die ich im Vorfeld gefunden habe. Jetzt, ich weiß, dass Maxi prinzipielles Interesse hat, sich das Spiel irgendwann anzuschaffen.
Auf jeden Fall.
Genau, Ruben, du hast du Interesse an dem Spiel überhaupt?
Also Interesse schon, allein fehlt mir die Zeit. Also in meiner Prioritätenliste sind auf
Ja.
jeden Fall andere Spiele weit oben. Ich habe ja auch gar keinen Gaming-PC. Also gut, es geht auch auf PlayStation. Das ist ja auch für Konsolen erschienen, aber das wäre für mich definitiv ein PC-Titel. Also ja, ich habe auf jeden Fall die Kontroversen sehr interessiert auch verfolgt. Gerade auch, weil Ubisoft ja auch noch mit anderen Dingen gerade in den Schlagzeilen war. Aber genau, ist nicht so, dass ich das jetzt zeitnah mir kaufen
Ja.
werde und spielen werde.
Ja, aber was denkt ihr denn zu diesen kurz angerissenen Kontroversen? Also, ihr könnt euch gerne eins rausgreifen, wo ihr ein bisschen tiefer einsteigt. Was denkt ihr?
Ja, also ich glaube, das KI-Thema ist natürlich, ach, wie soll ich sagen, das wird uns wahrscheinlich jetzt noch die nächsten Jahre beschäftigen, möchte ich jetzt mal so sagen. Also das wundert mich jetzt nicht. Die technischen, wie soll ich sagen, Mellessen des Spiels finde ich schon echt schade, weil dann hätte ich mir lieber gewünscht, dass es dann nochmal einen Monat oder 2 Monate später rauskommt. Klar, so kann man natürlich das Weihnachtsgeschäft ja nicht abgreifen, das ist mir schon klar. Und Ubisoft hat ja auch viele, viele Probleme, muss man ja auch sagen. Und Anno ist ja eigentlich eins der Spiele, die noch gut performen. Ne? Also ich glaube, das wird ja in Mainz produziert größtenteils. Und dann ist es halt so, dass da natürlich einfach sehr, sehr, sehr viel, wie soll man sagen, ja, Zeit, Arbeit, Geld reingesteckt wird. Und finde ich natürlich schade, wenn der Nachfolger von Anno 1800, wofür ich mir damals mal meinen Gaming-PC geholt habe, dann irgendwie nicht so performt. Schade, weil es gibt ja immer nur schwer eine Möglichkeit für einen zweiten Eindruck.
Ja, das stimmt allerdings.
Also ich finde, der Teufel steckt im Detail, wie man so sagt, weil die Begründung zu den KI-Sachen ist ja dann am Ende gewesen, dass das Bild angeblich nur ein Platzhalter gewesen sein soll und der Platzhalter ist versehentlich durchgerutscht. Eigentlich wollten die ein anderes Bild dafür einsetzen. Und bei solchen Sachen denke ich immer so, ja, come on, ihr könnt doch, dann sagt doch, also ich hab weniger Probleme mit, wenn einfach ein Studio sagt, pass auf, dieses Bild, das ist jetzt KI, als wenn sie dann am Ende sagen, oh, das ist uns versehentlich durchgerutscht beim Qualitätsmanagement, weil da denke ich so, sorry, das darf euch nicht passieren. Klar, sie sagen dann auch, es ist ein einzigartiger Umfang hat dieses Projekt und dementsprechend passiert sowas. Ja, das finde ich immer so ein bisschen so, steht doch einfach zu eurem Fehlern, sagt doch einfach, das ist ein KI-Bild und dann, glaube ich, wäre der Aufschrei auch wesentlich geringer gewesen als jetzt, dadurch, dass sie offiziell sagen, ey, sorry, waren versehen. Ist ein Platz halt, also finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, also nicht peinlich, aber ja, passt für mich da irgendwie an der Stelle nicht und finde eher den Umgang damit dann das Kritische und nicht, dass KI-Bilder an sich verwendet werden. Genau, und das mit den Sklaven, also da finde ich tatsächlich erstmal sind Videospiele auch fiktive Werke und die dürfen auch fiktiv mit allem umgehen. Also ich sage ganz bewusst mit allem, mit Theologie, mit Philosophie, mit allem, mit Schwerkraft, mit Naturgesetzen. Bei Anno finde ich es deswegen noch ein bisschen anders, weil es einen gewissen Anspruch hat, auch an eine geschichtliche Akkurat, sage ich mal so. Also es möchte ja auch genau sein, es möchte ja in vielen Dingen genau so tun, als wäre man im Jahre 117 und würde genau da eine Stadt aufbauen. Und da finde ich dann auch wieder den Umgang eher schwierig. Also, dass sie an sich Sklaverei, ich habe den Artikel durchgelesen, ein Viertel ist das der damaligen Bevölkerung gewesen, waren Sklaven, also 25%.
Oh, ein Viertel, okay, krass.
Genau, steht im Artikel. Und da denke ich so, ja, dann entweder das ist doch ganz weg und dann ist es irgendwie okay, dann kann ich sagen, das ist ein fiktives Werk, aber so wie Ubisoft ist das wieder so ein nichts Halbes und nichts Ganzes so. Und da denke ich dann auch wieder, ach Mann, da tut ihr euch doch selber keinen Gefallen mit. Dann kommuniziert doch einfach offen und ehrlich und ja, das finde ich irgendwie so ein bisschen, wiederholt sich wie bei KI, dass ich denke, an sich das wegzulassen, finde ich gar nicht schlimm. An sich ein KI-Bild zu verwenden, finde ich erstmal auch nicht schlimm, aber der Umgang damit finde ich irgendwie wieder ein bisschen peinlich, muss ich zugeben.
Also da kann ich mich auch ganz gut anschließen. Also Sklaverei hat damals existiert und darauf baute auch die damalige Gesellschaft auf. Es kommt in dem Spiel vor allem storytechnisch. Also man ist halt Prätor beziehungsweise Prätorin oder Ehefrau eines Prätors, also eines ja, Regionalherrschers sozusagen irgendwo ja, untere bis mittlere Hierarchie irgendwie so im römischen Kontext. So, und man hat da mit Sklaven zu tun. So, und es werden auch, also es gibt die Bösewichte, die dann irgendwie Menschen gefangen nehmen, um sie als Sklaven zu verkaufen. Aber im eigenen Reich, also in dem, was man dann halt aufbaut, spielen Sklaven überhaupt gar keine Rolle. So, also nur als Dialogpartner. Stattdessen geht es bei den Liberté halt los, so als die untersten, aber tatsächlich freien römischen Staatsbürger. Und dann gibt es vier Entwicklungsstufen der Bevölkerung. Ja, ganz klassisch, ne, dass man erstmal klein anfängt und die Ansprüche dann immer weiter wachsen, je höher die Stufen und so weiter. Also, dass das so gameplay-technisch nötig ist, da auch diese unterschiedlichen Stufen einzubauen, das sehe ich alles ein. Aber also irgendwie denke ich ja, hätte es nicht auch einen kritischeren Umgang mit Sklaverei einfach geben können, was vielleicht sogar ganz spannend gewesen wäre, auch storytechnisch sich zu entfalten oder entfalten zu können. Also da gibt das historische Setting ja eigentlich etwas vor, was man gut hätte aufgreifen können. Dass das ein heikles Thema ist, das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber ich hätte mich da, glaube ich, um den Mut gefreut, da etwas zu thematisieren, was, glaube ich, so kein anderes Anno bis dato also überhaupt vom Setting her hätte machen können. So, also, na gut, wobei Sklaverei gab es auch im 15., 16., 17., 18. Jahrhundert, das schon.
Ja, ja. So heute noch.
ja, stimmt, auch das. Genau, vielleicht nur bei dem futuristischen vielleicht dann nicht. Aber ja, irgendwie damals gefühlt war es wirklich so ein ganz krasser Bestandteil. Und jetzt kommen das Sklaven eben vor und werden aber irgendwie nur am Rande ja, gezeigt, genutzt, wie auch immer. Und das ist wirklich, wirklich schade.
Ja.
Genau,
Ah, vielleicht
ja.
eine letzte Sache noch. Ich habe einen sehr passenden Kommentar dazu gelesen. Da hat jemand geschrieben, in Battlefield zerstören wir haufenweise Infrastruktur, Häuser, ganze Landstriche und die geflüchteten Menschen, die in dieser Infrastruktur leben, werden ja auch nicht thematisiert. In Battlefield wird das nicht thematisiert und nicht
Ja,
gezeigt und so.
stimmt.
Und das
Ja,
ist auch vollkommen
stimmt.
in Ordnung. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass das Thema ist oder dass es nicht Thema ist, sondern eher, dass es zu wenig, also dass es zwar vorkommt und dann eben zu
Unkritisch.
ungenau und auch genau zu unkritisch. Ich glaube, in dem Battlefield möchte man, also das, genau, was heißt, man möchte das nicht? Das braucht ein anderes Setting, das braucht ein anderes Videospiel. Und ich finde, die Schattenseiten von solchen Dingen, von Geschichten, von der Zivilisation, von uns deutlich zu machen, finde ich total wichtig. Und ich hätte mir da auch gewünscht, dass Anno dann den Weg richtig geht. Nochmal, ich finde eher dieses Unkonsequente, das finde ich so kritisch daran, dass sie da sagen, irgendwie, wir machen das so ein bisschen, wie es uns passt, so. Ja, genau. Ich fand den Vergleich ganz passend.
Ja, das stimmt. Aber ist mit Sicherheit auch noch nicht ausdiskutiert und ich denke mal, dass es im Internet auch da weitergeht. Mit Blick auf die Zeit würde ich gerne rüberschwenken zu euren Streaming-Erfahrungen. Gibt es irgendetwas, was ihr in den letzten 2 Wochen erlebt habt, seit der letzten Podcast-Aufnahme, was euch hängen geblieben ist? Storytechnisch im Spiel, Interaktion mit der Community? Was ist euch da ja, im Gedächtnis geblieben? Lieber Maxi, fang du doch gerne an.
Ich bin ja noch am Clair Obscur spielen und ich hoffe, dass ich das vor Weihnachten durchbekomme. Ich gehe davon aus und gucke da gerne rein. Ansonsten würde ich jetzt mal verweisen auf den nächsten Podcast und nur sagen, dass ich weiß, dass manche Leute aus der Community mir nicht mehr zuschauen, weil sie selber noch spielen wollen, das Ende. Also von daher, ich habe es bald geschafft und dann könnt ihr mir wieder zugucken beim neuen Spiel.
Okay. Lieber Ruben.
Ja, ich habe Dispatch beendet. Das habe ich jetzt in 2 Wochen durchgeballert, quasi. Eine Episode dauert da ja 1 Stunde und dadurch, dass es 8 Episoden sind, waren es dann am Ende 4 Streams. Das war okay. Also ich merke einfach, ich werde mit diesen Telltale Games einfach nicht warm. Also das ist für mich diese für mich gefühlt inkonsequente Durchsetzung und Umsetzung von Entscheidungen, die sich am Ende dann doch nicht so als wichtig und gravierend erweisen, als sie das Spiel manchmal machen. das nervt mich dann am Ende doch. Also ganz konkret eine Dating-Entscheidung, die man trifft, die dann am Ende fast keinerlei Auswirkungen hat auf das Spiel.
Okay.
Ich habe mich so schwer getan mit dieser Dating-Entscheidung und dann ist es am Ende so, ja, ist gar nicht so entscheidend. Und auch, ich bin echt ein bisschen erstaunt. Ich habe jetzt erst gestern nochmal einen anderen Podcast gehört, wo die das Spiel in den höchsten Tönen loben und die Story und so. Und ich denke, ja, die Story ist nett, aber ist auch nicht so, haut mich auch nicht so vom Hocker. Also es ist eigentlich auch sehr klassisch so Superhero-Geschichte irgendwie.
Okay.
Ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen.
Ja.
Aber die Synchronisation ist wirklich der Hammer und die Charaktere sind sehr, sehr gut geschrieben und sehr sympathisch, das auf jeden Fall.
Ja.
Also wer auf Telltale Games steht und da mehr braucht, der schaut da auf jeden Fall mal rein. Aus der Community haben auch einige geschrieben, sie wollen das selber noch spielen, obwohl sie zugeguckt haben, lustigerweise. Aber genau. Ja, kann ich auch verstehen, weil man ja auch anders entscheiden kann.
Ja.
Genau, und dann habe ich am Montag ja Baldur's Gate 3 angefangen. Das war schon ein sehr, sehr cooler Stream. Ich bin jetzt ein Drachendruide. Das
Cool.
heißt, ab dem nächsten Stream werde ich irgendwas tragen, was deutlich macht, dass ich Drache und Druide bin. Ich weiß noch nicht genau, was das sein wird. Ich habe tatsächlich schon im Internet geguckt, also ich bin da dankbar für Tipps. Falls ihr irgendwelche guten Verkleidungen für Druiden, Drachen habt, dann immer her damit. Das ist jetzt mein Wunsch, das ja deutlich zu machen im Stream,
Okay,
dass ich
keine Ahnung.
ein Drachendruide bin. Das war jetzt im ersten Stream schon richtig cool. Der Flo hat auch geradet. Das war dann richtig nice. Es waren schon einige da. Aus der Community haben ja ungefähr alle über 500 Stunden. Also ich glaube, Patrick, nee, gar nicht, das war nicht Patrick, sondern Tim hat 530 Stunden. Was
Wow.
der Blödkater hat 830 Stunden. Also wirklich krass
Boah.
so. Und die waren dann im
Okay.
Stream und haben dann mich so ein bisschen kommentiert. Das war schon auch eine sehr, sehr witzige, lustige Situation. Da freue ich mich.
Ja.
Also ich habe einfach Bock auf dieses Spiel. Die ersten 2 Stunden vergingen wie im Fluge. Und ich freue mich, dass ich jetzt quasi für und mit Faith in Pixels dieses Spiel nachholen kann. Genau, und heute Abend zum Zeitpunkt der Aufnahme geht es dann mit Indica los. Ein kleineres Spiel. Ich habe ja gesagt, ich will ein großes und ein kleines Spiel spielen, wo es um eine von Dämonen besessene Nonne geht. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Oh mein Gott.
Genau, jetzt schon mal eine Triggerwarnung, bevor ihr das reingeht. Also sehr story-driven Game. Ich bin sehr, sehr gespannt. Robin, du zuckst mit den Schultern. Ich meine natürlich auch an VOD. Also wenn ihr das bei YouTube euch anschaut, dann passt
Ja.
einfach da auf. Ich weiß noch nicht genau, was uns da erwartet, aber da habe ich schon sehr, sehr viel Gutes von gehört. Bin sehr gespannt, was da so
Ja.
draus wird. Also ich bin
Genau.
fleißig. Ich bin viel am Stream und das
Ja.
macht mir sehr viel Spaß. Also danke auch an alle, die immer wieder in den Streams dabei sind, auch immer wieder neue Leute. Das ist schon richtig cool, macht viel Spaß und genau. Wie ist bei dir, Robin?
Baldur's Gate wird auf jeden Fall das Spiel werden, was den höchsten Counter an Folgen haben oder bekommen wird, vermutlich auf unserem
Ja,
Kanal.
bisher zumindest, ne? Bisher, ja.
Mal gucken, was da sonst noch so kommt. Ja, genau. Ich bin ja an The Darkest Files dran, bin jetzt gestern mit der Hälfte durch. Also das Spiel besteht aus zwei Verbrechen, die aufgeklärt werden. Mit einem bin ich jetzt durch. Hab im zweiten Versuch die Gerichtsverhandlung bravourös gemeistert. Ich habe alle Schurken, naja gut, das klingt jetzt so sehr plakativ,
Ja.
aber also alle Tatverdächtigen ihrer jeweiligen Schuld überführen können. Und
Herzlichen Glückwunsch.
das
Ja.
hat mich schon sehr berührt, weil es gab dann, nachdem
Okay.
die Gerichtsverhandlung zu Ende war, noch so einen Einspieler, wie die Charaktere reagiert haben. Und das ist halt schon an realen Begebenheiten angelehnt. Die sind zwar alle anonymisiert und hinterher gab es auch noch mal einen Text, der so den realen Fall hat erklären wollen. Davon kannten wir dann entsprechend viel, weil wir vieles richtig gemacht haben. Aber es war so krass irgendwie dann auch von dem Kommentator, der da dann im Off gesprochen hat, so geschrieben zu bekommen oder erklärt zu bekommen. Alle haben geäußert, nur Befehlen gefolgt zu sein, so, und trotzdem haben sie diese Verbrechen begangen und tragen eine Mitschuld. Also sowohl die Befehlshaber tragen eine Schuld an dem Mord an unschuldigen Personen, die Mitläufer, die nicht den Mut aufgebracht haben, sich gegen die Befehlshaber zu verweigern, tragen eine Schuld, waren auch häufig dann die Ausführenden der Befehle. Und selbst die Beobachter, die dabei standen und jetzt nicht aktiv gehandelt haben, die tragen auch eine Mitschuld, weil die ebenfalls hätten einschreiten können. Oder zumindest dann in der Aufklärung die Wahrheit hätten sagen können. So, und das hat mich schon sehr betroffen gemacht. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Wir sind schon in den zweiten Fall ein bisschen eingestiegen. Da geht es dann auch um ein korruptes Justizsystem und so weiter. Also das wird auch noch mal ganz, ganz spannend werden. Da freue ich mich drauf, aber es nimmt mich schon auch echt mit
Okay.
und lässt mich immer mehr Interesse auch an der Zeit damals und an die Parallelen zu heute denken. Witzigerweise haben wir auf dem Schreibtisch dann im nächsten Story-Abschnitt dann einen Artikel in der Zeitung gefunden, wo die Wehrpflicht 1957 eingeführt wurde aufgrund von sowjetischer Bedrohung. Und da denke ich mir, ja, herzlich willkommen im Jahr 2025.
Ja,
So,
genau.
ja,
Das
also
ist es.
das ist schon echt,
Das ist
echt
es.
verrückt, wie sich Geschichte auch wiederholt und hoffe, dass wir aber in unserer heutigen Gesellschaft aus der Vergangenheit mehr lernen und mehr Haltung zeigen, um eben nicht alle zu Mittäterinnen und Mittätern zu werden. Also ja, das ist krass, irgendwie so eine Aussage in so einem Podcast zu treffen, aber dieses Spiel gibt das halt her. Und das ist echt heftig. Ja, und das bietet im Prinzip die perfekte Überleitung zu unserem Deep Talk-Thema. In The Darkest Files rollen wir ja als Staatsanwältin alte Fälle aus der NS-Zeit neu auf. Und neben diesem Thema der Täterschaft, auch eines Schuldbegriffs, sage ich jetzt mal, werden auch die Reaktionen der Gesellschaft auf diese Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft dargestellt. Und in dem vorletzten Stream, also in der dritten Folge, haben wir einen Drohbrief erhalten, wo wir als Unruhestifter bezeichnet werden, wo wir beschimpft werden, wo uns mit dem Tod bedroht wird. Auch jetzt direkt zu Beginn des zweiten Falls aus der vierten Folge, da ist ein Stein durch die Fensterscheibe geflogen. Und es wurde deutlich, dass der Staatsanwalt Fritz Bauer extra in ein separates Gebäude gezogen ist, weil er sonst befürchtet, dass er von anderen Staatsanwälten sabotiert wird in seiner Arbeit. Also, das ist schon echt ganz, da ist ganz, ganz viel los. So. Aber diese Vorkommnisse, gerade mit den Drohbriefen, mit den Einschüchterungsversuchen, mit diesen Vorkommnissen, das hat mir so zu denken gegeben, ja, wie gehen wir eigentlich heutzutage, also jetzt nicht wir drei, sondern wie gehen wir als Gesellschaft auch mit Andersdenkenden um? Und da kriegt man natürlich auf Social Media ganz, ganz viel mit unter Posts, wo Menschen sich für bestimmte Themen einsetzen, die manche als linksgrün versifft oder sonst irgendwas bezeichnen mögen. Ja, die Menschen triggern und wo sofort gegengeschossen wird, wo mit Hass reagiert wird, wo mit Diskriminierung, Sexismus, Hate Speech reagiert wird. Und wir haben uns als Faith and Pixels auf die Fahnen geschrieben, dass wir einen Safe Space im digitalen Raum aufbauen wollen, wo Menschen ihre ungeklärten Fragen stellen können, ohne befürchten zu müssen, dafür irgendwie angemacht zu werden, diskriminiert, herabgesetzt oder sonst irgendetwas zu werden. Aber da steckt ja eine ganz andere, also stecken ganz andere Themen auch noch dahinter. Wie gelingt ein Miteinander trotz Differenzen so? Und das soll die Einstiegsfrage sein nach dieser doch recht langen Einleitung. Wie verständigen wir uns als Menschen trotz vielleicht unterschiedlicher Meinung, unterschiedlicher Prioritäten oder wie auch immer man es bezeichnen mag. Das soll die Einstiegsfrage sein. Und Maxi, du hast schon deine Hand so ganz griffbereit am Mikrofon. Magst du
Bestimmt.
darauf mal einen ersten? Es kann
Take.
nur ein ja, ein Aufschlag sein, sozusagen. Genau, einen ersten
Ja,
Take.
ich nehme gern den Ball auf und sage nochmal, also ich fand das Thema total spannend. Ich meine, ich habe ja auch nicht jeden Stream, ich muss den von gestern auch nachgucken, aber ich muss auch sagen, The Darkest Files, das ist wirklich ein ganz schön harter Tobak, der leider totale Realität ist. Ich habe es ja an anderer Stelle schon mal gesagt, Abitur gemacht in Aarhusen und ich kenne die Aarhusen Archives sehr gut. Wir waren da mehrmals auch da und haben die Akten gesehen von Menschen, die ja im Zweiten Weltkrieg verschleppt worden sind, in Konzentrationslager gekommen sind und mundtot oder wirklich tot gemacht worden sind. Und wir waren da einmal mit einem Pfarrer da. Und deswegen, das ist jetzt die gute Überleitung da. Und wir hatten da zum Thema Meinungsfreiheit. Und wir hatten ein ganz ähnliches Thema. Da ging es auch darum, darf man da, damals gab es noch die NPD, mit der NPD reden. Und das fand ich total spannend, weil der hat damals einen Satz gesagt, den fand ich ganz gut. Menschenwürde ist unantastbar, auch in Konflikten. Und das fand ich total stark, weil man kann sich gegenseitig kritisieren, man kann sagen, naja, das braune Gesocks, mit dem möchte ich nicht reden. Und ich finde da Grenzen auch ganz, ganz wichtig. Ne? Ich meine, man sieht das ja auch in deinem Spiel, was du spielst, dass da auch ganz schön harte Sachen zutage kommen und dann wirklich aufpassen muss und nicht sagen muss, der Person, ey, das ist so ein und so weiter, mit dem möchte ich gar nichts mehr zu tun haben. Und natürlich bleibt da die Würde des Gegenüber unberührt. Und als Christ sage ich natürlich auch, ja, Jesus ist ja auch keinen Konflikten irgendwie ausgewichen. Die Konflikte waren wichtig oder sind wichtig, wenn ich jetzt sein Leben anschaue. Und er ist ja auch nie irgendwie ja, in so eine Logik gekommen des Auslöschens einer Person oder so. Aber man hat natürlich immer harte Auseinandersetzungen auch geführt, aber beziehungsorientiert. Und das heißt, ich würde sagen, wir kämpfen nicht gegen Personen heutzutage, wenn wir uns unterhalten in Konflikten, sondern vielleicht gegen destruktive Haltung. Und wenn das halt zusammenkommt, dann ist es halt wichtig, da dann auch eine klare Stellung zu beziehen und sagen, nein, nicht gegen die Person, sondern gegen die Haltung versuche ich jetzt zu argumentieren. Und so kann ich der Person auf anderer Ebene auf jeden Fall begegnen. Vielleicht jetzt soweit erstmal, was sagst du dazu, Ruben?
Ja, es gibt ein Zitat, was mir in Vorbereitung angefallen ist, und das ist hart in der Sache, weich am Menschen. Und das finde ich, ist für mich so ein Safe Space. Ich möchte in meinen Werten hart sein. Ich möchte hart sein bedeutet in dem Fall, ich möchte die klar kommunizieren. Was sind meine Werte? Was ist meine Haltung zu Dingen? Was ist mein Glaube? Und ich möchte gleichzeitig aber auch weich am Menschen sein, indem ich sage, auch den Menschen will ich aber sehen, der vielleicht eine andere Meinung hat, weil immer gilt ja das, was ja, auch schon immer wieder sagen, ich sehe die Welt nicht, wie sie ist, sondern nur, wie ich bin. Und meine eigene Sicht auf die Welt ist nun mal begrenzt so. Und das heißt, für mich bedeutet ein Safe Space oder ist ein Safe Space da geschaffen, wo ich merke, Menschen sind mir zugewandt, aber gleichzeitig auch klar in ihrer eigenen Meinung. Ich kann meine eigene Meinung vertreten, ich darf meine Meinung sagen, die wird gehört, aber nicht unbedingt akzeptiert, oder nicht verstanden. Ich finde auch, ich meine, was kann ich wirklich verstehen? Ich finde auch, ehrlich gesagt, verstanden werden wollen, merke ich immer mehr, finde ich auch, am Ende setzt mich das mehr unter Druck, weil was verstehe ich schon wirklich? Ich verstehe mich selber ja noch nicht mal. Also einfach einen Ort, wo ich gemeinsam mit Menschen über Dinge reden kann, menschenorientiert, weich an den Menschen, aber hart in der Sache sein kann, indem ich meine eigenen Werte, die nun mal demokratisch auf jeden Fall sehr sind als Beispiel und eben auch sehr den Menschen zugewandt, und zwar erstmal allen Menschen tatsächlich. Wo das gelingt, da finde ich, ist ein Safe Space geschaffen. Also Safe Space bedeutet für mich ist kein Ort, wo alles egal ist. Safe Space bedeutet für mich nicht, ist egal, was deine Meinung ist, ist egal, was du tust oder wie auch immer. Und so verstehe ich ganz persönlich auch nicht den Glauben. Also der Glaube sagt, du bist angenommen, wie du bist. Und in dem Angenommensein darfst du dich verändern. Und genauso würde ich mir einen Safe Space wünschen. Ich glaube, wenn wir Orte schaffen, wo wir uns gegenseitig annehmen, wo wir versuchen, uns zu verstehen, wo wir dem anderen zugewandt sind, da verändern wir uns immer auch. Da, wo wir uns mit dem anderen auseinandersetzen, mit der Meinung des anderen, verändern wir uns und verändert sich der andere. Und ich glaube auch, wir dürfen da ein bisschen angstfreier sein. Also auf jeden Fall möchte ich gut überlegen, wem ich eine Bühne gebe und wem nicht. Und gleichzeitig dürfen wir auch unseren Jugendlichen, unseren Kindern, uns selbst auch was zutrauen, dass nur wenn wir Dinge lesen, sofort rechtsradikal werden oder linksradikal oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Ich glaube, es braucht auch das Gegenüber. Ich glaube, es braucht auch die andere Meinung, um auch das eigene Profil zu schärfen. Genau, das ist jetzt sehr idealistisch gedacht, auf jeden Fall. Ich glaube, die Realität sieht oft anders aus. Aber erstmal hast du ja nach einem idealistischen Bild gefragt.
Ja,
Genau.
genau. Und ich möchte auf euch beide reagieren, weil ich habe an beiden Dingen, also die ihr gesagt habt, so Anmerkungen, merke ich gerade, weil du, Ruben, hast einmal gesagt, dass man in einem Safe Space mit jemandem in ein Gespräch kommen kann, wo man merkt, der andere akzeptiert einen nicht. Da kriege ich schon so ein bisschen das Kribbeln. So, also ich glaube, dass man schon sich gegenseitig halt stehen lassen können muss. Man muss die Meinung nicht teilen. Man muss es auch nicht befürworten, warum sich der andere so entscheidet. Aber Akzeptanz, also im Sinne von, ich lasse dich stehen, da kommen wir nicht weiter. Das war ein interessantes Gespräch. Wir sind irgendwie beide ein bisschen schlauer geworden, haben voneinander gelernt, und gehen jetzt unterschiedlicher Meinung wieder unterschiedliche Wege. Das fände ich irgendwie für mein Verständnis von Safe Space passender als
Okay.
das, was du gerade vielleicht auch ein bisschen vorschnell gesagt hast, weiß ich nicht. Finde ich da passender, aber allein da merkt man ja auch schon, dass so der Begriff des Safe Space auch ein kontroverser ist, der inhaltlich gefüllt werden muss.
Ja, aber
Und
entweder hast du mich
bei,
falsch verstanden oder ich habe mich falsch
ja,
ausgedrückt. Aber
okay.
also nichts anderes wollte ich gesagt haben. Also, oder
Okay,
du
also
müsstest mir
da
nochmal
war
deutlicher machen, was du
tatsächlich.
verstanden hast, aber für mich, genau. Also ich sehe da.
Nee, du hast gerade tatsächlich gesagt, dass man sich mit jemand anderen innerhalb eines Safe Spaces unterhalten kann und man merkt, der andere akzeptiert einen nicht. So, und es kam erstmal so an, dass das okay wäre. So, und da würde ich halt sagen, also Akzeptanz, dass jemand anderes eine andere Meinung haben kann als man selbst, das wäre für mich eine Grundvoraussetzung eines Safe Spaces.
Ja,
So.
auf jeden
Und das
Fall.
kam gerade bei
Bestimmt.
dir, also zumindest in der Formulierung, wie ich es verstanden habe, nicht rüber, aber vielleicht, wenn man diesen Podcast auch nochmal nachhört, vielleicht habe ich es auch missverstanden. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wir scheinen uns ja einig zu sein. Deswegen
Ja.
würde ich gerne noch kurz auf Maxi
Ach so, ja,
reagieren.
okay. Sonst hätte ich jetzt mal auf euch reagiert, aber gut, dann mach erst mal auf mich.
Genau, und zwar hast du diesen Satz von dem Pfarrer, den finde ich richtig, richtig gut. Der setzt aber voraus, dass alle Parteien eines Gespräches die Menschenwürde des anderen akzeptieren. Und wenn jemand, und ich habe da halt schon so meine Perspektive auf den rechten Rand der Gesellschaft, wenn Menschen aufgrund ihrer Einstellung Menschen ihre Würde absprechen, dann lässt sich da auch kein Gespräch auf Augenhöhe führen, weil sie ja
Stimmt.
per se davon ausgehen, dass der Mensch, um den es da geht, niedriger gestellt ist. Und das ist für mich, also ja, aber es setzt ein gemeinsames Verständnis von Menschenwürde voraus. Und das führt mich eigentlich tatsächlich schon zu der zweiten Frage, die ich auch ins Skript gestellt habe. Ab
Gerne.
wann lohnen sich Gespräche eigentlich nicht mehr? Wann sind Grenzen erreicht, wo Verständigung nicht mehr möglich ist? Maxi, du wolltest gerade schon, vielleicht hast
Ja,
du
ich
auch
hätte jetzt
jetzt
auf
schon
Safe
was.
Space wäre ich jetzt eingegangen, aber dann gehe ich jetzt erstmal darauf ein. Ich glaube, also ich würde immer sagen, wann lohnen sich Gespräche? So würde ich mal anfangen und dann würde ich auch, wann lohnen sich nicht mehr? Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wann sich Gespräche lohnen, wenn man jemanden tatsächlich zuhören kann, also wenn ich auch in der Lage bin, manchmal ist man ja auch nicht in der Lage und ist so mit sich selber beschäftigt oder hat eigene Themen, dass ich gar keine Möglichkeit habe, mich auf jemanden einzulassen. Dann, das heißt, wenn ich wirklich zuhören kann, lohnt sich ein Gespräch. Und ich finde, du hast es eben angesprochen, so ein Mindestmaß an Respekt oder an Common Sense braucht man schon. Wenn eine Person mir gar keine Würde, keine Menschenwürde zueignet, dann würde ich sagen, lohnt sich das Gespräch auf keinen Fall. Weil dann renne ich gegen Windmühlen, die ich nicht erreichen kann. Dann versuche ich mit engen Zungen zu sprechen und die engen Zungen kommen gar nicht an. Und wenn mein Ziel verstehen ist, wenn ich jemanden verstehen möchte, und gleichzeitig die Person nicht zerstören möchte oder vernichten möchte. Das heißt, wann lohnt sich ein Gespräch nicht, finde ich, wenn Menschen mir drohen, ich weiß nicht, dann brauche ich kein Gespräch zu haben. Wenn es nur um Provokation oder um Abwertung geht, wenn jemand fest auch entschlossen ist, mir nicht zu verstehen, trotz mehrmaligen Ansätzen, dann würde ich sagen, dann lohnt sich das Gespräch auch nicht mehr aus meiner Erfahrung. Oder wenn vielleicht auch jemand selber traumatisiert oder verletzt ist oder wird vielleicht auch durch das, was ich sage, dann ist ein Gespräch wahrscheinlich sehr schwierig. So würde ich es jetzt erstmal sagen.
Kannst du den letzten Punkt mit der Traumatisierung
Ja, also wenn ich zum Beispiel,
da kannst du da ins Detail gehen. Ich weiß nicht,
ja,
ob ich es
gar
richtig
kein
verstanden
Problem.
habe.
Ich habe gedacht an auch gerade, wenn ich mir vorstelle, das ist ja auch gerade in aller Munde, dass viele Menschen, die sexualisierte Gewalt zum Beispiel erlebt haben, gerade in Kirche, und sich dann versuchen, das Gespräch zu führen mit TäterInnen und dann feststellen, da werde ich wieder retraumatisiert. Ich habe mir versucht, von dem Gespräch eine Heilung zu erfahren, merke aber, das führt mich in eine Retraumatisierung. Mir geht es danach nicht nur schlechter, sondern viel schlechter und keine Ahnung, schlimmer noch, sage ich jetzt mal. Und ich glaube,
Ja.
dann würde ich sagen, ist es kein Safe Space, sondern bitte mach es nicht. Also vielleicht auch einfach da zu wissen, das ist meine Grenze und das ist deine Grenze. Also wenn das nicht gegeben ist, also diese Drohung, wenn das Provokation, Abwertung, wenn man wirklich jemanden nicht verstehen möchte und wenn diese Traumatisierung oder Verletzung stattfindet, dann würde ich sagen, ist ein Gespräch nicht sinnvoll. Meiner Meinung nach.
Magst du darauf reagieren, Ruben, oder möchtest du was Eigenes
Also
einbringen?
ich kann deine Frage
Ja,
beantworten.
bitte.
Also ich habe zumindest die Frage etwas anders verstanden. Ich habe das halt jetzt sehr bezogen auf, ich wusste ja, dass deine Frage von The Darkest Files kommt und von
Ah
einem
ja.
Demokratieverständnis her, sage ich mal so. Und für mich ist Gespräche zu führen, miteinander zu ringen, ein Grundverständnis von Demokratie, ein Grundpfeiler der Demokratie sogar, nämlich Demokratie, der Kern der Demokratie ist ja eben, ich habe nicht die alleinige Wahrheit, sondern alle Macht dem Volke, wir haben gemeinsam die Wahrheit und wir dürfen gemeinsam entscheiden, was ist der Großteil der Wahrheit, was für eine Wahrheit kreieren wir auch durch die Mehrheit, durch die Wahlen, die wir haben. Und ich würde sagen, oder nein, ich stehe dazu, als überzeugter Demokrat, dass Gespräche sich immer lohnen. Und auch immer lohnen müssen. So, auch wenn sich Fronten verhärtet haben, auch wenn sich Dinge, dann ruhen Gespräche vielleicht, dann muss man mal sagen, jetzt, das lassen wir jetzt mal liegen. Es gibt ja auch immer wieder so spannende Fotos aus den verschiedenen Koalitionsgesprächen zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, wie da die verschiedenen Koalitionspartner sauer auf den Tisch hauen oder sowas. Da geht es bestimmt heiß her, aber das ist ja der Kern von Demokratie. Und ich glaube, wenn man darauf keinen Bock hat, ja, dann wird es schwierig mit der Demokratie. Also ich glaube, von daher lohne sich, ich glaube, oh nein, ich sage, Demokratie und Gespräche müssen zusammengehören. Und da, wo das nicht mehr passiert, wo sich Einzelne über diese Gespräche hinwegsetzen und einzelne Willen durchgesetzt werden und eben keine Gespräche mehr geführt werden, das ist für mich dann eben keine Demokratie mehr. Genau, von daher, ich habe das eher auf dieser Ebene bezogen, statt auf, ich sag mal so, bei dir, Maxi, kam es eher so, ja, so auf zwischenmenschlichere Gespräche so an. Das wäre für mich auch noch was anderes, aber jetzt, wenn ich auf Demokratie und all das gucke, im Hinblick auf The Darkest Files, dann würde ich sagen, immer, immer, immer reden, niemals Fronten verhärten, niemals zumachen. Das ist Demokratie. Auch die Unterschiedlichkeit auszuhalten.
Ja, ich finde ja beide wichtige Punkte genannt, weil ich sag mal einmal, ich sag mal so ein grundsätzliches Verständnis von Demokratie. Demokratie ist auch immer einen gemeinsamen Weg irgendwie finden und das bedeutet Kompromisse eingehen und dazu muss es einen Austausch geben aus unterschiedlichen Ansätzen, Meinungen, Horizonten, Perspektiven. So und gleichzeitig aber eben Maxis Perspektive. So das Zwischenmenschliche, wann lohnen sich Gespräche, wann lohnen sie sich nicht mehr, wann, also auf so einer subjektiv-individuellen Ebene. Und ich stehe jetzt ganz ehrlich hier vor der Herausforderung, welchen Strang ich jetzt verfolge.
Du kannst ja was ganz anderes sagen, Robin. Also du.
Ja, also ich habe mir natürlich auch Gedanken zu meinen eigenen Fragen gemacht, komischerweise.
Es ist gut.
Und ich habe es tatsächlich auch erstmal auf einer subjektiven Ebene, die natürlich auch aufgrund unserer politischen Lage und dem, was auf Social Media so abgeht und so weiter beruht, habe ich es tatsächlich auf einer doch relativ subjektiv individuellen Ebene für mich beantwortet. Und zwar, wenn ich, aber das kann man wahrscheinlich schon auch größer, also auf das größere Ganze übertragen. Und zwar, wenn ich merke, dass dem Gegenüber mein eigener Standpunkt, meine Perspektive egal ist. So, wenn ich da kein Verständnis ernte, wenn ich merke, dass seine Haltung ist, er hat die Wahrheit, also diese Person hat die Wahrheit und nur nichts als die Wahrheit und nur die Wahrheit und will mich davon überzeugen, dass seine Ansicht die richtige ist und also im Prinzip Mission im toxisch-konservativen Sinne, wobei konservativ vielleicht hier jetzt nicht das richtige Wort ist, aber ja, wenn Argumente einfach nicht mehr zählen oder das subjektive Empfinden nicht mehr zählt, und sich nicht versucht wird, empathisch in das Gegenüber hineinzuversetzen. So, wenn Kompromisse nicht mehr möglich sind, um es auf diese Ebene zu bringen, dann finde ich, lohnen sich Gespräche eben nicht mehr. Aber die Entscheidung, wann dieser Punkt erreicht ist, das ist halt echt auch nochmal eine ganz eigene Herausforderung. Ich überspringe mal die nächste Frage im Skript und komme direkt darauf hin, was wir eigentlich innerhalb unseres Projekts aufbauen wollen. Wir haben, wie ich schon einleitend gesagt habe, es uns zum Ziel gesetzt, einen Safe Space in unserer Community aufbauen zu wollen. Was bedeutet das für uns? Wie wollen wir diesen Weg gestalten? Was sind mögliche Merkmale und woran erkennen wir, dass es gelingt? Das ist so jetzt der Haufen an Fragen, den ich mit dieser Thematik verbinde. Aber vielleicht am Anfang, wie wollen wir diesen Weg gestalten? Was sind Merkmale davon? Da hat das Vorgespräch, was wir bisher geführt haben, auch schon einige Hinweise gegeben. Aber Ruben, sag doch mal, wie würdest du das gerne jetzt hier im Rahmen unseres Projekts leben? Safe Space.
Ja, also ich glaube, der wichtigste Faktor, um einen Safe Space bei Faith in Pixels zu gestalten, bin ich. Das heißt, als allererstes muss ich an mir arbeiten und muss ich ja meine eigene Sprache kennen, wie kommuniziere ich, vielleicht manchmal exklusiv, manchmal inklusiv, welche Triggerpunkte habe ich, wie wirke ich auf Menschen und dann, genau, also im Prinzip reflektiert sein, mündig sein auch, über meine eigene Prägung, sprechen zu können, über meine eigene Theologie, hart in der Sache zu sein, in Anführungsstrichen, also zu wissen, wer bin ich, wofür stehe ich, was ist mir wichtig. Weil ich glaube, nur dann, wenn ich weiß, wofür ich stehe, kann ich auch den anderen als Bereicherung und nicht als Bedrohung ansehen. Ich glaube, andere als Bedrohung anzusehen, kommt viel daher, dass man eigentlich gar nicht weiß, wofür stehe ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig. Und von daher ist der wichtigste Punkt, um einen Safe Space bei Faith in Pixels zu haben, ich selbst so. Und dann das im Prinzip konsequent durchzusetzen, zu sagen, wie rede ich, wie rede ich auch nicht, wie gehe ich mit anderen Standpunkten um. Genau, also das wäre so mein wichtigster Punkt. Und ich glaube da, also wirklich herzliche Einladung, mich da zu spiegeln, mir zu helfen. Ich will auf gar keinen Fall sagen, also glaube, dazu gehört für mich auch ehrlich gesagt zu akzeptieren, ich werde immer Menschen diskriminieren. Es ist nicht mein Ziel und ich will es nicht, aber ich weiß, als Mensch werde ich es niemals schaffen, so zu reden, dass sich immer alle überall inkludiert fühlen. Ich werde in Fettnäpfchen treten, ich werde Fehler machen. Ich lerne, ich bin Lernender. Und da lade ich alle ZuhörerInnen herzlichst ein, mir zu helfen. Ich kann mich nicht verbiegen, ich bin ich. Und gleichzeitig will ich auch lernen, will ich nicht da stehen bleiben, wo ich jetzt gerade bin. Von daher denke ich, der wichtigste Punkt bin ich.
Ja, also im Kern Herzensbildung, Stärkung der eigenen Identität, so dass das ein wichtiger Schritt ist im Hinblick auf Safe Space innerhalb der Community. Was natürlich auch voraussetzt, dass man Beziehungen eingeht. Also wir zu unserer Community, die Community zu uns, finde ich ganz spannende
Beides, ja.
Gedanken auf jeden Fall. Weil man sich öffnen muss, letzten Endes auch irgendwo, ne?
Ja, also ich glaube aber
Also.
da, wo man in die
Klar.
Öffentlichkeit tritt, und das tut man, wenn man bei Twitch streamt, ich weiß nicht, ob euch das schon
Bisschen.
aufgefallen ist,
Na,
aber das
nee,
ist die
gar nicht, oder?
Öffentlichkeit. Da passiert das natürlich
Ja.
automatisch, oder da, wo man bei Instagram den Haken setzt bei, ihr könnt uns immer folgen, ist man ja ein Stück weit in der Öffentlichkeit. Und ja, genau,
Ja.
klar.
Ja. Maxi?
Klar. Gut, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, das habe ich jetzt auch, wusste ich auch vorher nicht ganz genau, Leute, die bewusst sagen, ich lasse zwar mein Profil so, aber bin hinter einem Bild oder so, ne? Ich meine, die öffnen sich ja auch nicht so ganz, ne? Das ist ja auf der anderen Seite, also es gibt es ja auch, also ne, um vielleicht auch zu sagen, mit einer Maske oder mit so einem Bild oder so, oder zeigen nie ihr richtiges Gesicht oder Stimme und so, ne? Also
Aber
ja.
das machen wir ja nicht, oder? Oder machst du
Nein, nein,
das?
das machen wir ja nicht. Nee, 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 nee. Ich meine, das habe ich auch letztens gesehen, dachte ich so, ah ja, okay, da habe ich eine Bindung zu einer Person oder Bild, aber ich weiß gar nicht, wer das wirklich ist. Ne? Das fand ich schon ein bisschen komisch. Aber egal, es soll ja um uns gehen. Ich glaube, du hast den richtigen Punkt angesprochen. Es geht natürlich, also wir sind der Maßstab auch. Und wenn wir das an uns nicht legen oder wenn wir auch mal zu Gast sind bei anderen Streamern und dann uns benehmen würden wie die gesenkte Axt, nee, das heißt anders, egal, ihr wisst, was ich meine. Das wäre ja auch komisch. Ich glaube, klar, natürlich die Grundsätze, die wir schon gesagt haben, Menschen nicht abwerten, wenn jemand sagt, oh, das ist aber komisch, wenn, keine Ahnung, Robin betet mal für eine Person da oder sagt, oh, jetzt bin ich aber berührt. Und dann sagt, warum bist du denn berührt von der Frau, wenn sie verurteilt wird? Oder das kann doch nicht sein, das ist ja ganz komisch. Oder du bist irgendwie. Ne, also, sondern dass man dann irgendwie auch reagiert, ja, warum findest du das denn komisch, dass ich so reagiere? Dass man dann auch die Diskussion offen lässt und versucht, klar dann auch zu sein, eine klare Moderation zu haben. Und ja, ich meine, das hatten wir bis jetzt noch nicht, zum Glück, Gott sei Dank. Aber wenn wahrscheinlich irgendwas Rassistisches, Abwertendes, Faschistoides kommen würde, dann auch darauf das nicht unkommentiert stehen lassen, sondern dann auch mit der Person das Gespräch suchen und das auch und dann auch deutlich sagen, wir wollen jetzt nicht eine Person abwerten oder wir wollen die Meinung offen stehen lassen und nicht diktatorisch werden und auch den Zweifel zulassen halt auch, ne, und zu sagen oder Kritik auch zulassen, natürlich wenn sie nicht verletzend ist und in den Boden stampfend, sondern offen ist. Ja, und ich glaube, wenn Menschen feststellen bei uns, also hier können sie so sein, wie sie wollen, hier können sie echt sein, werden sie nicht ausgelacht, dürfen Fragen stellen, dürfen sich beteiligen, dürfen Ideen äußern, dann fühle ich mich auch wohl. Und ja, also solange das nicht diktatorisch wird,
Ja,
habe ich, ja.
wobei diktatorisch, also ich habe mir schon im Vorfeld auch so gedacht, also es braucht wahrscheinlich irgendwann so klare Community-Regeln, die es ermöglichen, auch irgendwie beurteilen zu können, wie man sich eben verhält und bei Regelverstoß müssen Konsequenzen gezogen werden und so weiter. Das, also auch eine Schutzmaßnahme sozusagen eines Safe Spaces. Aber da sind wir ja auch noch nicht so weit, müssen wir ja auch ganz ehrlich sagen. Insofern verstehe ich auch unser Gespräch jetzt hier erstmal als einen spannenden Aufschlag, wo wir bei weitem nicht so tief reinbohren können, wie wir es wahrscheinlich in Zukunft noch tun müssen, wenn unsere Community wächst und wenn Vorfälle passieren und wenn ja, wir uns fragen, was bedeutet es denn eigentlich jetzt wirklich für uns, Safe Space auch zu sein und zu leben? Genau. Für mich, also es gibt so ein spannendes Paradoxon, wenn es um das Thema Toleranz geht, gegenüber Intoleranz, intolerant sein, ist so die Kurzversion. Das ist so die Grenze des Toleranzes. Ich möchte schon viele unterschiedliche Perspektiven kennenlernen. Ich möchte mich auch sensibel auf andere Menschen einstellen können. Aber wenn es eben darum geht, dass jemand mir mit Intoleranz begegnet, dann bin ich dem gegenüber wahrscheinlich dann auch intolerant. So. Und ansonsten sind für mich auch ganz starke Grenzen, so eben, wo Ablehnung passiert, Diskriminierung, oder also wo Grundrechte abgesprochen werden, Menschenwürde nicht respektiert wird, Sicherheit anderer verletzt wird. Das sind so für mich so Grundpfeiler eines Safe Spaces, aber so für mich persönlich, und da schließe ich mich Ruben auch an, ja, die Haltung, dass man selbst auch einfach ein begrenzter Mensch ist. Also das gehört zu unserem Menschsein dazu. Wir kennen nicht das Leben von 8 Milliarden Menschen. Wir müssen sensibel für andere sein. Wir müssen die Bereitschaft haben, die Haltung haben, dazu lernen zu wollen. Lerne, also am anderen lernen sozusagen. Und das bedeutet, dass wir auch jetzt mit Sicherheit hundertprozentig blinde Flecke haben, die wir gerade noch gar nicht auf dem Schirm haben, die uns aber hoffentlich dann auch irgendwann in der Community kommuniziert werden, sodass wir uns auch weiterentwickeln können. So, und ich glaube, da braucht es von uns auch einfach diese Haltung, Lernende zu sein und Menschen zu sein, die sich weiterentwickeln wollen, um eben den Bedürfnissen von Menschen, denen es ganz anders geht als uns, auch gerecht zu werden. So. Und ich glaube, dass, wenn man diese Bereitschaft mitbringt, dann ist, glaube ich, schon eine gute Basis gelegt, um einen Safe Space im digitalen Raum auch aufbauen zu können. So. Und im besten Falle auch noch unter Einbeziehung von eben Menschen, die vielleicht tatsächlich auch gesellschaftlich zu Minderheiten gehören, die auch vielleicht in die Erarbeitung von Community-Regeln einzubeziehen. Nicht wir entscheiden, wie die Regeln gelten als privilegierte cis-hetero Männer weißer Hautfarbe. Also so, ne? Also da brauchen wir, glaube ich, auch einfach die Impulse von außen, um auf Themen aufmerksam gemacht zu werden, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, spannendes Thema. Wie gesagt, ein Aufschlag, noch nicht zu Ende gedacht, aber anhand des Spiels The Darkest Files, wo es eben zu Abwertung, zu Diskriminierung, zu viel, viel Schlimmerem auch noch kommt, wo Menschen definitiv nicht in einem Safe Space leben konnten und also während des Dritten
Stimmt.
Reiches sowieso nicht und auch die Menschen, die sich dann um die Aufklärung dieser Verbrechen bemüht haben, die ebenfalls nicht. Das ist schon echt krass so. Und ja, ich hoffe, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, aus diesem Gespräch der letzten halben Stunde vielleicht auch Gedankenanstöße zumindest mitnehmen konntet, auch wenn wir viele Dinge nur angerissen haben. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber lasst uns da im Gespräch sein. Das wäre mein Wunsch. Und wenn ihr Gedanken dazu habt, dann herzlich gerne kommentieren, uns persönliche Nachrichten über unseren Instagram-Kanal zukommen lassen, was ihr euch vielleicht auch von einer Safe Space Community wünscht, was euch vielleicht auch schon aufgefallen ist oder so. Und genau, Feedback gerne an uns. Ansonsten hilft es uns immer, zu unsere Beiträge zu liken, zu unsere Kanäle zu abonnieren, zu kommentieren. Das ist immer großartig, wenn wir da Feedback von euch auch bekommen. Und dafür bedanken wir uns auch schon einmal ganz, ganz herzlich. Ja, damit bleibt mir eigentlich nur die Verabschiedung. Aber Maxi, du hast das Mikrofon so ganz griffbereit vor dem Mund. Möchtest du noch etwas sagen?
Nein, das war doch ein sehr schöner Ringschluss. Ich danke, danke für
Ach
das
so,
Gespräch.
okay. Okay, genau. Und du, Maxi, hast ja auch gesagt, du hättest das Thema gerne selbst auch dir irgendwie schon gegriffen. Vielleicht gibt es dann einfach irgendwann ein Part 2. Lohnt sich, glaube ich, dran zu bleiben. Ja, genau, dann nochmal der zweite Versuch in der Verabschiedung. Es war sehr schön mit euch. Vielen Dank euch beiden für dieses Gespräch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch ja Gottes Segen und dass ihr Orte habt, wo ihr euch sicher fühlen könnt, wo ihr euch eure Identität zulassen könnt, eure Fragen zulassen könnt. Und vielleicht ist Faith and Pixels ein Teil davon. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten wollen wir uns dahingehend entwickeln und wünschen euch auf diesem Weg und uns auf diesem Weg Gottes Segen und dass es uns hoffentlich gelingen möge. Bis bald.
Ciao.
Mach's gut, ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.